Der Medizintalk am Donnerstagabend auf der Bayernwelle. Mein Gesprächspartner ist heute der neue, in Anführungszeichen, neue Leiter der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein, Professor Kolja Gelse. Wir sprechen heute über das Thema Gelenkchirurgie, vor allem über Gelenkerkrankungen und über Reparatur. Professor Gelse, Sie sind der Nachfolger von Professor Rupert Ketterl, der ja lange Jahre in Traunstein die Unfallchirurgie geleitet hat und sich Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet hat. Seit Juni 2019 sind Sie jetzt hier bei uns in Traunstein. Haben Sie sich denn schon eingelebt?
Ja, zunächst mal grüß Gott, so sagt man das ja hier in Südbayern. Also vielen Dank, ich habe mich in Traunstein sehr gut eingelebt. Ich bin ja mal mit meiner Familie gleich hierher gekommen und ich muss sagen, sowohl im privaten Bereich als auch hier am Klinikum wurde ich sehr gut aufgenommen. Ich fühle mich sehr wohl. Alle Kollegen sind sehr hilfsbereit und auch im privaten Umfeld, muss ich sagen, haben wir sofort zahlreiche Freundschaften geknüpft und auch die Familie fühlt sich auch sehr wohl hier.
Das ist schön zu hören. Das freut uns natürlich hier im Chiemgau, dass Sie sich gleich gut eingelebt haben. Sie kommen aus Erlangen zu uns. Was hat Sie denn gereizt an dieser neuen Aufgabe?
Ja, also ich habe schon seit längerem Ausschau gehalten nach einer, erfüllenden Stelle. Traunstein ist in der Fachwelt, hat schon eine exponierte Stellung, hat einen eigenen Hubschrauberstandort, ist als SAV-Klinik und Haus der Maximalversorgung und überregionales Traumazentrum, gerade für einen Unfallchirurgen, also eine sehr große Herausforderung. Ein großer Verdienst geht natürlich an meinen Vorgänger, Professor Ketterl. Der hat diese Klinik ja seit vielen Jahren hochgezogen. Und man muss sagen, momentan belegt das Klinikum Traunstein, die unfallchirurgische Abteilung, Platz 10 in Deutschland, was die Polytraumaversorgung angeht. Und lässt damit zahlreiche Unikliniken und auch BG-Kliniken hinter sich. Und insofern ist das schon eine sehr große Herausforderung und ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Tätigkeiten hier.
Haben Sie sich denn bestimmte Schwerpunkte und Ziele gesetzt fürs Klinikum Traunstein?
Ja, Traunstein hat ja zunächst mal den Versorgungsauftrag, Hubschrauberstandort. Wir sind für die Versorgung sämtlicher Schwerverletzter verantwortlich, die hier in der Region oder auch überregional zu versorgen sind. Der große Schwerpunkt hier in Traunstein, Polytraumaversorgung, halt die Versorgung von Schwerstverletzten. Die klassische Unfallchirurgie mit Wirbelsäulenchirurgie, Beckenchirurgie ist ja seit langem hier ein sehr großer Schwerpunkt. Die Qualitätsstandards sind exzellent, auch wieder, wie gesagt, ein großer Verdienst an Professor Ketterl. Zusätzlich zu diesen Schwerstverletzten kümmern wir uns auch um die Alterstraumatologie. Das ist gerade in der jetzigen Zeit mit dem demografischen Wandel, wo es immer mehr ältere Bürger gibt, gewinnt das immer mehr an Bedeutung, die Versorgung von älteren Patienten. Und wir haben auch, das ist ein Verdienst von Professor Ketterl, dass wir sozusagen ein zertifiziertes Alterstraumazentrum sind, wo wir sozusagen standardisiert auf höchstem Niveau auch komplexe Verletzungsbilder von älteren Patienten versorgen. Und was ganz besonders wichtig ist in dieser Alterskategorie, die Nachbetreuung. Und da haben wir eine hervorragende Koppelung ans Krankenhaus in Ruhpolding, wo wir unsere Akutgeriatrie haben und wo die Frau Dr. Gerusel-Bleck eine perfekte Betreuung für die älteren Patienten übernimmt. Als neue Schwerpunkte habe ich so ein bisschen auch die Gelenkchirurgie anvisiert. Das ist so auch, hängt so ein bisschen an meiner Forschungstätigkeit der letzten Jahre. Seit 1999 forsche ich über Knorpel und deswegen ist das so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, wo ich auch die Gelenkchirurgie hier noch ein bisschen ausbauen möchte.
Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Welche Bereiche generell umfasst denn die Unfallchirurgie in Traunstein?
Genau, ich habe es ja bereits angesprochen, also ganz wichtig für den Standort Traunstein ist der Hubschrauberstandort, wo wir sozusagen überregional die Schwerstverletzte bekommen, das heißt schwerste Verletzungen, Wirbelsäule, Becken und auch die Extremitätenknochen. Die Alterstraumatologie habe ich auch schon angesprochen. Weiterhin ist natürlich gerade für das Klinikum Traunstein, wo wir sozusagen einen hohen Versorgungsstandard haben und sozusagen auch sämtliche flankierende Fachabteilungen vorweisen können. Auch komplexe Verletzungen oder Erkrankungen können wir versorgen auf sehr hohem Niveau, quasi auf dem Niveau einer Uniklinik. Ich denke da nur an periprothetische Frakturen. Das sind sozusagen Verletzungen, die sich ein Patient zuzieht bei liegendem Kunstgelenk. Das sind oftmals ältere Patienten mit zahlreichen Vorerkrankungen, mit Nierenerkrankungen oder Herzinsuffizienz, wo nicht nur eine komplexe Operation ansteht, sondern wo auch die Begleiterkrankungen, die durchaus relevanten Begleiterkrankungen mitbetreut werden müssen. Und das geht eben nur schwer in einem kleinen Krankenhaus, sondern da ist es natürlich ideal, wenn man sozusagen alle flankierenden notwendigen Fachabteilungen auch vorweisen kann. Und ich denke, und das ist eben auch gerade macht das Klinikum Traunstein sehr attraktiv, die gute Zusammenarbeit mit den flankierenden Abteilungen, die innere Medizin, die Nephrologie, Kardiologie oder auch dann, wenn es hingeht zur plastischen Deckung von Weichteildefekten, die plastische Chirurgie, sodass man hier eigentlich in Traunstein komplett das ganze Spektrum abdecken kann.
Also wir sind eigentlich sehr gut versorgt, oder, in Traunstein?
Das Klinikum Traunstein ist natürlich nicht nur für die Bürger von Traunstein das Klinikum, das man besucht, sondern wie gesagt, das ist ja ein Traunstein ist ja charakterisiert durch das überregionale Einzugsgebiet und weist dann natürlich eine exponierte Stellung auf.
Gibt es denn Umstrukturierungen und Änderungen unter Ihrer Leitung im Vergleich zu Ihrem Vorgänger, Professor Kettel?
Also wir haben ja seitens des Traumanetzwerkes einen Versorgungsauftrag. Wir sind, wie gesagt, die höchste Stufe. Wir sind das überregionale Traumazentrum. Von seitens der Berufsgenossenschaften erfüllen wir auch die höchste Stufe, das sogenannte SAV-Verfahren, Schwerstverletztenarmverfahren, sodass hinsichtlich der Traumatologie wir sozusagen einen ganz wichtigen Versorgungsauftrag haben. Und das ist, wie gesagt, großer Verdienst von Professor Kettal, den ich fortsetzen möchte. Um diesen Standard aufrechtzuerhalten, muss man eine ganze Reihe an organisatorischen Dingen und auch personellen Ressourcen vorhalten. An strukturellen Veränderungen gibt es vielleicht ein paar Dinge, die man sozusagen ein paar Spezialgebiete, wo man vielleicht noch einen gewissen Fokus drauf setzen kann. Wie gesagt, wie das Thema heute schon ist, die Gelenkschirurgie oder auch Rekonstruktionen im Bereich des Gelenkes, wo man vielleicht noch so einen kleinen Schwerpunkt setzt.
Genau, die Gelenkchirurgie ist heute auch unser Thema, Gelenke und Knochen. Ganz generell mal, welche Gelenkerkrankungen gibt es denn überhaupt?
Also da muss man zunächst mal zwei Gruppen voneinander unterscheiden. Es gibt einmal die unfallbedingten oder verletzungsbedingten Gelenkerkrankungen oder Schäden und die ja, verschleißbedingten Gelenkerkrankungen, die eben chronisch aufgetreten sind. Wenn wir jetzt mal bei den unfallbedingten Gelenkerkrankungen mal bleiben, das sind Verletzungen, an die Verletzung, an die man zunächst mal denkt, ist der Knochenbruch. Natürlich gibt es Knochenbrüche auch im Gelenkbereich. Das sind meistens schon relevante Verletzungen, die man auch oftmals auch operativ versorgen muss. Neben den Knochen kann dann der Knorpel verletzt sein. Es können die Bänder, die Sehnen oder im Kniegelenkbereich beispielsweise auch die Menisken verletzt sein. Im Bereich der Schulter gibt es auch noch andere Strukturen, sogenannte Labrum, das auch oftmals beispielsweise bei Schulterluxationen verletzt wird. Das sind so die Strukturen, die anatomischen Strukturen, die bei Unfällen verletzt werden können und die dann natürlich, wenn man sie nicht adäquat erkennt und nicht adäquat behandelt, dann auch im weiteren Verlauf Probleme machen können. Und unsere Aufgabe ist eben, die Verletzungen zu erkennen und auch richtig dann zu behandeln, dass der Patient möglichst dann nach dem Ausheilen keine Beschwerden mehr hat. Die zweite große Gruppe, das sind eben die verschleißbedingten Erkrankungen. Die größte Gruppe ist eben die Arthrose, der Verschleiß vom Gelenkknorpel, wobei bei Arthrose nicht nur der Gelenkknorpel betroffen ist, sondern das ganze Gelenk. Das ist eben die zweite große Erkrankung, die eben zu Gelenkbeschwerden führen kann.
Kann man das sagen, wie häufig in etwa Gelenkerkrankungen auftreten oder ist das ganz schwierig?
Naja, man kann eben nur statistische Zahlen nennen. So eine Daumenregel ist, dass ab dem 60. Lebensjahr jeder zweite Mensch an Arthrose leidet. Das ist so eine grobe Faustregel, was die verschleißbedingten Gelenkerkrankungen angeht. Was Unfälle angeht, das ist ein bisschen schwieriger, eine konkrete Zahl zu nennen, weil ja immer verschiedene Strukturen verletzt sein können.
Also doch relativ häufig, oder? Also die Knochenbrüche natürlich, das kann immer passieren, aber auch die Arthrose, wenn Sie sagen, jeder zweite ab dem 60. Lebensjahr, dann ist es ja doch eine recht häufige Erkrankung.
Ja, also die Arthrose, das ist eine Volkskrankheit, ist zwar jetzt an sich eine quasi harmlose Erkrankung, führt jetzt nicht unmittelbar zum Tod, aber Patienten sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, die Lebensqualität ist eingeschränkt und natürlich, wenn sich Patienten aufgrund der Schmerzen auch weniger bewegen, ist natürlich dann auch der gesamte Organismus negativ beeinträchtigt, weil ja Bewegung wichtig ist. Und wenn Patienten Schmerzen haben und deswegen nicht bewegen, das ist natürlich schade, weil dann natürlich auch die anderen Organe wie Herz oder das Herz-Kreislauf-System darunter leiden kann.
Wo liegen die Ursachen von Gelenkkrankheiten? Da muss man wahrscheinlich auch wieder differenzieren zwischen traumatischen und degenerativen.
Ja, genau. Also jetzt bleiben wir mal, das Einfache sind die traumatischen. Da ist die Ursache meistens eine schädigende Krafteinwirkung. Das klingt jetzt sehr holprig, ist, aber letztendlich, es können unterschiedliche Mechanismen sein. Beispielsweise ein Sturz oder ein direkter Schlag oder eine, wenn man das Gelenk verdreht. Das sind unterschiedliche Mechanismen und je nach Mechanismen, je nachdem, in welcher Richtung die schädigende Kraft einwirkt und ob noch eine Drehung dabei ist, kommt es entweder zu Knochenbrüchen oder zu Bandverletzungen oder zur Meniskusschädigung. Wie gesagt, das sind die Ursachen für die ja, unfallbedingten Gelenkschäden. Bei der Arthrose ist es so, dass man in den meisten Fällen von einer sogenannten primären Arthrose spricht, wo man die Ursache jetzt nicht direkt nachweisen kann. Das sind letztendlich Alterungsprozesse. Man muss sich vor Augen halten, dass der Gelenkknorpel, wenn er mal im Alter von 20 Jahren, wenn die Zellen sich da gebildet haben, bleiben die bis zum Rest des Lebens bestehen. Ganz anders als in anderen Organsystemen wie der Leber oder Knochen, wo sozusagen ein ständiger Turnover vorliegt und nach 2 Jahren sozusagen alle Zellen und alle Moleküle sozusagen sich einmal erneuert haben, ist es im Knorpel eben anders. Die ganzen Matrixmoleküle, die ganzen Strukturproteine, die im Knorpel vorliegen, die haben eine Halbwertszeit von vielen Jahrzehnten und das, was man mit dem 20. Lebensjahr im Gelenk vorfindet, mit dem muss man bis zum Rest seines Lebens quasi auskommen.
Das ist lang.
Ja, genau. Und deswegen kommt es natürlich unweigerlich im Laufe der Jahrzehnte zu Alterungsprozessen. Die Zellen, die können sich eigentlich kaum erneuern und da reichern sich sozusagen Schäden auch beispielsweise im Zellkern auf der DNA-Ebene an, wo dann eine zelluläre Funktionsstörung vorliegt und wo dann sozusagen auch der Stoffwechsel sich verändert. Das sind ganz komplizierte Mechanismen, wo man bei weitem auch noch in der Forschung nicht alle Geheimnisse entschlüsselt hat. Das ist höchst interessant, da könnte man auch stundenlang drüber reden, aber letztendlich sind es die häufigste Ursache der Arthrose letztendlich ein Alterungsprozess.
Woran erkennt man das? Also mit welchen Symptomen kommt der Patient zu Ihnen bei einer Gelenkerkrankung? Klar, wenn man einen Unfall hat und der Knochen gebrochen ist, dann ist es wahrscheinlich recht akut, aber jetzt hat auch gerade vielleicht bei der Arthrose oder bei anderen, welche Symptome gibt es denn da?
Ja, also die Arthrose, das ist ja eine Erkrankung, die entwickelt sich über Jahrzehnte. Kann lange asymptomatisch sein, ist auch individuell unterschiedlich. Manche Patienten haben überhaupt keinen Knorpel mehr, da läuft der Knochen schon auf Knochen und haben eigentlich gar keine Beschwerden. Bei anderen ist es eben so, dass die Beschwerden früher auftreten. Klassischerweise ist es so, dass die Beschwerden mit einem Überlastungsschmerz anfangen, sodass man nach einer langen Wanderung mal die ersten Beschwerden verspürt. Dann geht es weiter, sodass man auch schon bei Bewegungen, Beschwerden hat und dann im Endstadium kann man dann sogar schon in Ruhe Beschwerden haben. Dann spricht man dann von einer aktivierten Arthrose, wo sozusagen auch ohne Bewegung das Gelenk schmerzt. Das ist letztendlich dann ein Entzündungsprozess, der im Gelenk vorliegt, der dann mitunter auch sehr massiven Schmerzen führen kann.
Also die Patienten kommen meistens einfach mit Schmerzen?
Ja, das ist auch unterschiedlich. Manche Patienten halten sehr lange durch und manche kommen schon mit leichten Beschwerden. Und man muss dann eben wirklich als Arzt mit dem Patienten sprechen, muss ihn untersuchen und dann muss man ihn beraten ja, kommt er noch zurecht oder braucht er schon irgendwie eine Therapie? Das muss man individuell mit dem Patienten besprechen, muss das Gelenk untersuchen, wie ist der Muskelstatus, wie ist das Röntgenbild. Als Arzt darf man auf gar keinen Fall Röntgenbilder behandeln, sondern muss den Patienten angucken, muss gucken, wie sein Körperbau ist, wie die Beinachse ist, auch wie sozusagen, was er noch vorhat. Ich nenne nur ein Beispiel, als Fliesenleger muss man bedenken, wenn man da ein Kunstgelenk einbauen möchte, wird der danach Beschwerden haben in seinem Beruf, ja, weil die Kunstgelenke im Knie funktionieren zwar sehr gut, aber die tiefe Hocke ist beispielsweise nur eingeschränkt möglich und da muss man durchaus auch mal so ein bisschen nach dem Beruf fragen, weil wenn er sagt, nee, es ist selbstständiger Fliesenleger, dann muss man schon auch überlegen, ja, wie läuft denn das nach der Operation? Kann er seinen Beruf noch ausüben? In der Regel Fahrrad fahren und wandern ist mit so einem Kunstgelenk überhaupt kein Problem, aber ganz spezifische Bewegungen sind dann eben nicht mehr möglich und das muss man mit dem Patienten auch besprechen.
Dann sind wir schon fast bei der Diagnose. Wenn Sie mit dem Patienten das besprechen, wie diagnostizieren Sie denn diese verschiedenen Gelenkkrankheiten, die es gibt?
Genau, also ganz wichtig, wenn der Patient zu einem kommt, muss man erstmal mit dem Patienten sprechen. Man muss erstmal fragen, wann haben denn die Beschwerden angefangen? Wie haben sie angefangen? Gab es einen Auslöser? War der Auslöser beispielsweise ein Infekt oder eine Wanderung? Oder hat man sich das Gelenk irgendwie verdreht? Dann, was wurde schon gemacht? Dann, wie gesagt, das erste Gespräch ist ganz essentiell. Dann muss man den Patienten natürlich anschauen. Muss man gucken, wie der Körperbau ist, wie die Beinachsen sind. Hat der Patient X-Beine, hat er O-Beine, wie ist der Muskelstatus? Ist irgendwie eine Abnormität im Gangbild vorhanden? Und dann muss man den Patienten mit den eigenen Händen untersuchen. Dann tastet man das Gelenk ab, schaut, ist es überwärmt, ist es gerötet, liegt eine Schwellung vor. Und dann gibt es je nach Gelenk verschiedene Tests, die man macht. Man überprüft den Bandapparat und guckt, wie die Stabilität von dem Gelenk ist, ob vielleicht ein Reibegeräusch zu spüren ist oder auch wie die Kniescheibe läuft. Oder auch bei der Schulter ist ganz wichtig, dass man sozusagen auch die Stabilität überprüft und bestimmte Muskelfunktionstests macht. Und dann eigentlich relativ am Ende steht dann erst sozusagen die bildgebende Diagnostik, quasi Röntgen als Standarddiagnostik. Das hat weiterhin seinen absoluten Stellenwert. Da guckt man, wie das Gelenk im Röntgenbild aussieht, wie der Knochen beschaffen ist. Gelenkerkrankungen, das heißt Arthrose, äußert sich dadurch, dass der Gelenkspalt sich verschmälert. Oftmals steht dann schon Knochen auf Knochen oder der Knochen reibt auf Knochen. Das sieht man im Röntgenbild. Natürlich kann man das noch verfeinern durch CT-Diagnostik. Und was eben gerade auch im Gelenkbereich heutzutage nicht mehr wegzudenken ist, ist die Kernspin-Diagnostik, die MRT-Diagnostik, wo man eben nicht nur den Knochen beurteilen kann, sondern auch den Knorpel und vor allem auch die Bandstrukturen, die Menisken, sodass das dann gerade bei Trauma- oder unfallbedingten Verletzungen, wo der Knochen eben nicht beteiligt ist, kann man mit Kernspin heutzutage schon sehr feine Diagnostik machen. Und dann kann man entscheiden, kann man das konservativ, also ohne Operation behandeln oder ist eventuell eine Operation notwendig.
Stichwort Behandlung. Welche Möglichkeiten haben Sie denn da am Klinikum Traunstein, beziehungsweise wie wird behandelt?
Ja, also wir in Traunstein können sozusagen das ganze Spektrum abdecken. Das geht natürlich los mit der konservativen Therapie, mit der Einlagenversorgung. Braucht der Patient vielleicht eine Schiene oder eine Orthese? Natürlich muss man zunächst alle konservativen Behandlungsoptionen abdecken, auch ob vielleicht der Patient von der physiotherapeutischen Behandlung profitiert. Als Krankenhaus haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, operative Therapie zu planen. Da bieten wir das komplette Spektrum an von Gelenkspiegelungen, Umstellungsoperationen bis hin zur Endoprothetik. Das ist natürlich abhängig vom Verletzungsbild und das muss man mit dem Patienten dann besprechen.
Die Unfallchirurgie Traunstein, die hat seit Juni einen neuen Leiter, Professor Kolja Gelse. Und mit ihm spreche ich heute hier im Medizintalk auf der Bayernwelle. Unser Thema sind Gelenkerkrankungen. Kann man vorbeugen bei Gelenkerkrankungen?
Genau, da muss man wieder differenzieren zwischen unfallbedingten Gelenkerkrankungen und sogenannten verschleißbedingten Gelenkerkrankungen. Unfall ist ganz wichtig, dass man eben vermeidet, also Unfälle möglichst vermeidet oder Gelenkdistorsion, also Gelenkverrenkungen vermeidet. Jetzt geht da bald wieder die Skisaison los. Das Skifahren selber ist jetzt gar nicht so schädlich fürs Gelenk, sondern das sind die Stürze oder die beinahe Stürze, wo man wirklich, oh, jetzt hat man sich das Knie verdreht. Und da entstehen manchmal Spitzenbelastungen, Scherbelastungen, die für die Mikrostruktur des Gelenkknorpels und auch für die Bandstrukturen schädlich sind. Bänder können sich regenerieren, Knorpel kann sich aber nicht regenerieren und der Knorpel merkt sich das. Also ich kann nur dafür plädieren, dass wenn Sie Ich habe nichts gegen Skifahren, ich bin ja selber begeisterter Skifahrer und man sollte aber immer gut vorbereitet zum Skifahren, ich nehme das jetzt als Beispiel, das Skifahren gehen, sodass man wirklich möglichst Distorsionstraum, also Verrenkungen oder Stürze meidet. Dazu gehört, dass sie wirklich gerade jetzt vielleicht schon im Herbst anfangen mit Skigymnastik, Muskeltraining, wobei es jetzt nicht nur auf die Muskelmasse drauf ankommt, sondern vor allem auch das Koordinationstraining. Da gibt es ja auch von den einzelnen Skiclubs oder auch von anderen Anbietern so Skigymnastik, wo man da teilnehmen kann. Und auch wenn man jetzt auf der Piste steht, nicht gleich am ersten Tag die schwarze Piste runterfahren oder 8 Stunden bis zur totalen Erschöpfung, ruhig Pausen machen. Und weil gerade wenn man erschöpft ist, kann man dann auf bestimmte Situationen muskulär nicht mehr adäquat reagieren. Und dann muss es der Knorpel oder die Bandstrukturen abfangen. Und das ist schädlich. Ja, das ist der große Bereich, was man sozusagen an Unfallvermeidung machen kann. Was sozusagen die Arthrose angeht, kann man ein bisschen was machen. Das liegt vor allem, man kann insofern gucken, dass man eben nicht am Übergewicht arbeitet. Das ist lustigerweise gar nicht das Übergewicht, was so schädlich ist fürs Gelenk, sondern das sind sozusagen Gründe seitens des Stoffwechsels. Man weiß heutzutage, dass im Fettgewebe sogenannte Adipokine gebildet werden. Das sind Botenstoffe, die proentzündlich wirken. Und lustigerweise haben auch adipöse Patienten häufiger Arthrose in den Handgelenken oder in den Fingergelenken. Und das kann man ja nicht durch das erhöhte Körpergewicht erklären, sondern das liegt möglicherweise an den erhöhten Adipokinen, die eben da gebildet werden. Da ist man aber auch bei der Forschung noch ganz am Anfang. Da wird sich vielleicht in Zukunft auch noch einiges tun hinsichtlich Arthrosetherapie. Ansonsten viel Bewegung, gesunde Ernährung, moderater Sport und das ist, denke ich, das Wichtigste, wie man Arthrose eben vorbeugen kann.
Ein großes Thema im Bereich Gelenke ist die Knorpelreparatur und die Knorpelregeneration. Vorab nochmal vielleicht kurz zur Erklärung. Wie kommt es denn überhaupt zu Verletzungen an den Knorpeln?
Zunächst muss man sagen, Knorpel ist ein einzigartiges Gewebe im Körper. Knorpel hat eine extrem geringe Reibung. Das Vergleich mal kann man sich vor Augen halten, dass wenn man Eis auf Eis gegeneinander reibt, ist die Reibung 10-mal höher als Knorpel auf Knorpel. Also es gibt in der Technik keinen anderen Werkstoff, der eine geringere Reibung aufweist als Knorpel. Und Knorpel hat eine extrem hohe Druckbelastungsfähigkeit. Dennoch gibt es Situationen eben, wo der Knorpel geschädigt wird. Und das sind meistens Spitzenbelastungen und Scherbelastungen. Das heißt, wenn Druck und Verdrehung einwirkt. Das ist eben beispielsweise bei Stürzen oder Unfällen der Fall. Und da kann der Fall sein, dass entweder nur der Knorpel geschädigt wird, dass sozusagen ein Knorpelstückchen aus dem Verbund rausbricht, oder eben in Verbindung mit dem Knochenbruch, mit dem Gelenkbruch, dass mit dem Knochen zusammen ein Knorpelschaden entsteht.
Was sind dann die Folgen dieser Verletzungen?
Im Gegensatz zum Knochen heilt ja, kann Knorpel nicht heilen. Beim Erwachsenen. Das liegt daran, dass Knorpel nicht durchblutet ist und dass da eben keine neuen Zellen in den Defekt einwandern können. Deswegen heilt Knorpel nicht.
Das heißt, wenn es nicht heilt, was passiert dann? Was tut man dann, wenn der Knorpel verletzt ist? Oder was kann man denn dann machen?
Das ist eben unterschiedlich von der Größe des Knorpeldefekts. Wenn man beispielsweise einen Gelenkbruch hat und man stellt ihn wieder sehr gut und der Knorpel steht sozusagen stufenfrei und man hat nur so 1-2 Millimeter Knorpeldefekt, dann kann das sein, dass das überhaupt nichts ausmacht, dass das viele Jahrzehnte gut geht. Es kann aber auch sein, dass wenn der Knorpeldefekt größer ist, man vergleicht es vielleicht mit einem Schlagloch in der Straße, wenn ständig Autos drüber fahren, wird das Schlagloch ja auch immer größer und immer bricht ein weiteres Stückchen ab. Ähnlich ist es im Gelenk. Und bei größeren Knorpeldefekten ist es eben so, dass der Knorpeldefekt dann immer größer wird. Daraus resultiert auch, dass immer kleine Knorpelfragmente im Gelenk rumschwimmen und die induzieren dann eine Entzündungsreaktion, die dann letztendlich zu einer Entzündung im Gelenk führen und wo dann nicht nur der Knorpeldefekt betroffen ist, sondern das ganze Gelenk. Und wenn dieser Prozess immer weiter voranschreitet, dann kommt es eben zu einer Arthrose des ganzen Gelenkes.
Das sind dann auch die Folgen. Also was passiert, wenn das jetzt nicht behandelt wird?
Genau, also man unterscheidet zwischen kleinen Defekten, die man nicht behandeln muss, und großen Defekten, die man behandeln sollte. Zum jetzigen Zeitpunkt würde man die Grenze bei einem Quadratzentimeter ansehen. Kleine Defekte, die können durchaus viele Jahre oder Jahrzehnte unverändert bleiben. Das ist, kann man bei einer Straße vergleichen mit einem kleinen Riss, wo die Autoreifen problemlos drüber rollen und, der Riss wird nicht größer. Größere Defekte, man spricht so ab einem Zentimeter, ist der Defekt eben so groß, dass die Kanten des Knorpels durchaus betroffen sind und dass da immer wieder ein Stückchen wegbricht und dass dann diese größeren Defekte immer größer werden und Probleme machen. Das sind dann auch die Defekte, die man behandeln sollte.
Wie behandelt man es denn oder wie kann man es behandeln? Was kann man machen?
Also bei Knorpeldefekten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man sozusagen ortsständige Zellen in den Defekt bringt. Das große Problem, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ist, dass Knorpel nicht durchblutet ist. Und wenn man nichts macht, kommen kaum Reparaturzellen in den Defekt. Und da wird sich auch kein Reparaturgewebe bilden. Was man therapeutisch machen kann, ist durch bestimmte Maßnahmen, dass man beispielsweise kleine Löcher setzt, sodass Zellen aus dem Knochenmark in den Knorpeldefekt einwandern können und die können dann eine Art Reparaturknorpel bilden. Es gibt auch andere Verfahren, wo man sozusagen Knorpelstückchen aus dem Gelenkbereich entnimmt, im Labor sozusagen züchtet die Knorpelzellen und dann nach ein paar Wochen wieder ins Gelenk oder in den Knorpeldefekt zurückbringt. Das ist die sogenannte Knorpelzelltransplantation. Gibt es schon seit den 90er Jahren. Es hat sich aber heutzutage gezeigt, dass dieses Verfahren, was unheimlich aufwendig ist und teuer ist und auch von den Kassen nur teilweise übernommen wird, im Vergleich zu den anderen Verfahren langfristig nicht zwingend Vorteile aufweist.
Knorpelzelltransplantation, das klingt ja erstmal sehr interessant und gut. Gibt es denn da auch einen Haken an der Geschichte?
Ja, da wird man sehr oft von Patienten mit konfrontiert. Es gibt durchaus einen Haken. Und zwar, zum einen ist es natürlich erstmal eine teure Therapie. Das sind zwei Operationen notwendig. Also die erste Operation für die Entnahme von Knorpel. Dann wird es sehr aufwendig. Unter sterilen Bedingungen werden die Zellen in Firmen sozusagen vermehrt, um ihn dann bei einer zweiten Operation die Zellen wieder zu applizieren. Neben den Kosten gibt es noch ein zweites Argument, das dieses Verfahren so ein bisschen in Frage stellt. Und zwar durch diese Zellvermehrung müssen die Zellen unheimlich viele Zellteilungen durchlaufen, was durchaus unter anderem auch zu Alterungsprozessen der Zellen führen kann. Und von der wissenschaftlichen Seite gibt es zwar schöne Studien, die durchaus Erfolge zeigen, doch wenn man die herkömmlichen Verfahren, sozusagen die sogenannte Knochenmarkstimulation mit der Knorpelzelltransplantation vergleicht, kann man keine signifikanten Unterschiede eben für die Knorpelzelltransplantation finden.
Sie haben es ja schon gesagt, der Knorpel, der kann nicht heilen, wenn er verletzt ist. Aber trotzdem, welche Erfolge lassen sich denn bei Behandlungen erzielen? Also ist eine vollständige Heilung dann möglich oder ist der Patient dauerhaft eingeschränkt?
Also eine Heilung kann man nicht erzielen, das muss man knallhart so sagen, das muss man auch dem Patienten sagen. Man kann den Knorpel nicht heilen, man kann ihn aber reparieren. Man kann ein Reparaturgewebe induzieren und das kann man beispielsweise eben über die Knorpelzelltransplantation machen, wo man diese Zellen dann in den Defekt einbringt oder man stimuliert beispielsweise das Knochenmark über so Perforationen, wo man auch dann eben Reparaturzellen aus dem Knochenmark anlocken kann. Aber in beiden Fällen bildet sich nur Reparaturknorpel und kein gesunder Hyaliner Knorpel. Oftmals reicht dieser Reparaturknorpel aber aus, um für viele Jahre eine gute Funktion zu liefern. Die Studien, die sagen, dass es gibt jetzt mittlerweile auch so 15-Jahres-Studien, die sagen, dass in 75% der Fälle die Patienten gut zurechtkommen. Und in 25% der Fälle gibt es eben Probleme und da ist eben mitunter eben dann auch mal ein Kunstgelenk notwendig. Aber wie gesagt, 3/4 aller Patienten können eigentlich mit so Reparaturgewebe über ein bis zwei Jahrzehnte gut zurechtkommen.
Die, die Probleme haben, was haben die für Einschränkungen oder für Probleme, was tritt da auf?
Ja, Reparaturknorpel ist eben, hat nicht die biomechanischen Eigenschaften wie gesunder Gelenkknorpel. Er ist weicher, hat auch höhere Reibung und verschleißt demnach auch wieder schneller, sodass ein Defekt, der vielleicht anfangs sehr gut mit Reparaturgewebe gefüllt ist, durchaus dann im Laufe der Jahre eben wieder kaputt geht und es entsteht wieder ein Defekt und letztendlich entsteht dadurch eben auch wieder eine Arthrose, die dann wieder die entsprechenden Beschwerden macht.
Man stößt auch immer wieder auf das Thema Stammzellentherapie, wenn es um Knorpelverletzungen geht. Vielleicht kann man erstmal erklären, was genau ist denn eigentlich eine Stammzelle?
Also einfach gesagt ist eine Stammzelle eine Körperzelle, die sich in alle Gewebstypen differenzieren kann. Der Stammzellbegriff ist insgesamt sehr komplex und es gibt auch keine Grenzen. Es gibt so bestimmte unterschiedliche Stufen von Stammzellen, Differenzierungsstufen. Es gibt natürlich die bekannteste Stammzelle, ist die befruchtete Eizelle. Die kann sich sozusagen in einen kompletten Menschen differenzieren, in alle Gewebe, in Haut, Knochen, Knorpel, Nervenzellen und so weiter. Das ist sozusagen die eine sogenannte omnipotente Stammzelle, die sich in alles differenzieren kann. Und dann gibt es eben andere Stammzellen, die sich nicht mehr in alle Gewebstypen differenzieren können. Und diese Abstufung geht dann weiter bis hin zu den mesenchymalen Stammzellen, die sich dann nur noch in Knorpel, Knochen, Muskulatur und Fettgewebe differenzieren können. Das sind die sogenannten mesenchymalen Stammzellen, die man auch in der Skelettforschung sozusagen untersucht.
In Bezug auf die Knorpel, welche Möglichkeiten, welche Forschungsansätze gibt es denn hier?
Also, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, die Knorpelzelltransplantation hat ja den Nachteil, dass man Knorpelgewebe entnehmen muss. Man muss also ein Stückchen gesunden Knorpel entnehmen, um die Zellen zu züchten. Und da die Stammzellforschung hätte den Vorteil, dass man zum Beispiel aus dem Fettgewebe oder aus dem Knochenmark Zellen gewinnen kann, das keinen großen Schaden hinterlässt und dass man diese Zellen züchtet und dann in den Knorpeleffekt bringt. Momentan ist es aber das Problem, dass diese Zellen, die man dann wieder in den Defekt bringt, brauchen erstmal eine Information, die denen sagt, dass die sich in Knorpelzellen differenzieren sollen und nicht in Knochenzellen. Man weiß, dass es bestimmte Zytokine, bestimmte Differenzierungsfaktoren sind, die da notwendig sind, bloß dass es momentan nicht ganz so einfach, diese Zytokine genau zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, in dem richtigen Mischungsverhältnissen an Ort und Stelle zu bringen. Da ist die Gentherapie eine Möglichkeit oder bestimmte Vektorsysteme. Das ist aber schon sehr komplex und da kann man auch wieder stundenlang drüber sprechen. In der Klinik hat es bislang noch keine Anwendung gefunden.
Das heißt, das beantwortet schon ein bisschen meine nächste Frage. Also wo kann es funktionieren und wo sind die Grenzen? Beziehungsweise es gibt ja da um solche Sachen auch immer relativ viele Mythen, die sich ranken. Womit können Sie denn da aufräumen?
Also ein Mythos, mit dem man aufräumen kann, ist, dass wenn man sagt, da spritzt man eine Stammzelle ins Gelenk und alles wird gut. Das wird nicht funktionieren. Aus zwei Gründen. Erstens, eine Zelle, die man ins Gelenk spritzt, landet nicht im Knorpeldefekt. Die landet irgendwo im Randbereich. Das ist, man kann mal das vergleichen, vielleicht mit Streusplitt im Winter auf der Straße. Man streut den Splitt auf die Straße, fahren 10 Autos drüber und die Splittsteinchen sind nicht mehr auf der Straße, sondern irgendwo im Straßengraben. Und ähnlich ist es im Gelenk. Wenn man da irgendwas reinspritzt, landet es definitiv nicht auf der Gelenkfläche, wo man es eigentlich bräuchte. Dennoch haben die Stammzellen durchaus können positive Effekte haben, weil die antientzündlich wirken. Das ist aber jetzt auch schon wieder sehr kompliziert und ist im klinischen Einsatz auch noch nicht verbreitet. Das wäre ein möglicher Ansatzpunkt in der Zukunft, wie man Stammzellen in der Arthrosetherapie anwenden kann, wird aber klinisch noch nicht angewendet.
Glauben Sie, dass in der Stammzellentherapie die Zukunft liegt oder gibt es vielleicht auch andere neue Forschungsansätze, die Sie jetzt persönlich für vielversprechender oder genauso vielversprechend halten?
Also ich glaube, dass die Stammzellforschung sehr interessant ist. Da steht man noch weit am Anfang der Forschung. Für den klinischen Einsatz, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt oder mittelfristig, sehe ich vor allem ein großes Einsatzgebiet für, nicht für die Stammzellen, sondern für Vorläuferzellen. Das sind Zellen, die sozusagen eine Mischung sind zwischen Stammzelle und normaler Zelle, die aber schon eine gewisse Prägung besitzen, beispielsweise eine Prägung hinsichtlich einer Knorpelzelle. Man weiß, wo diese Zellen vorzufinden sind, beispielsweise im Knochenmark oder im Randbereich von Gelenken. Und Man kann diese Zellen durchaus nutzen im klinischen Alltag, auch bei Operationen. Man kann diese Zellen gewinnen und kann diese Zellen dann auch durchaus kostengünstig und schonend für den Patienten kann man gewinnen und dann in den Defekt einbringen. Das ist, denke ich, für den Patienten momentan eine schonende Methode und auch durchaus eine Therapieform, die auch finanziell durchaus machbar wäre.
Vielen Dank, Professor Kolja Gelse, seit Juni Leiter der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein. Das war der Medizintalk hier auf der Bayernwelle. Schönen Donnerstagabend Ihnen noch.